Nee, aber das kann man gleich. Okay, wir spielen jetzt kurz nochmal das Interview mit Shirana und ich hoffe, das klappt jetzt, während wir wieder darauf warten, ob wir angerufen werden.
Shirana. Ja?
Ja, Shirana.
Shirana.
Ja, bis gleich.
Der Pavillon steht ja unter dem Kontext Delay und Revolution. Mhm. Wurde daraufhin auch die Arbeit konzipiert in Bezug auf...
Ich glaube, das ist eine Frage, die man dem Francesco Bonomi auch gefragt hat, oder?
Ja, klar.
Aber ich glaube, die Titel sind viel später dazu gekommen als die Einladung zum Ausstellen.
Wurdest du dann von ihm eingeladen oder von
ihm? Ja, ich wurde von ihm eingeladen.
Okay.
Also der Titel jetzt speziell Delays and Revolutions kam für mich auch gegen Ende.
Okay.
Und so. Aber das heißt, es passt noch alles ganz gut. Also
was ich jetzt erstaunlich fand, war diese Figurativität eigentlich, dass es wirklich so schöne Frauenköpfe sind auf schwarzem Hintergrund. Was ist denn, was spielt da mehr eine Rolle? Die Arbeitsweise mit den Malern aus dem Iran, das zu realisieren, oder weil im Iran gibt es ja wirklich diese fast popkulturellen riesigen Plakatmalereien mit religiösen Führern.
Jetzt und auch Werbung,
ja.
Also die beiden, mit denen ich arbeite, malen eigentlich nur Werbung.
Ja.
Also ja. Kühlschrank, Autos, so Sachen, wenn es Chromstall ist, malen sie es am besten.
Warum muss es gemalt werden und kann es nicht fotografiert werden?
Es sind ungefähr 20 Meter mal 8, diese Werbeplakate.
Die kann man nicht so drucken.
Also ich meine, diese Großplots sind ja in Deutschland, in der Schweiz ja auch neu. Erst seit ein, zwei Jahren ist es unbezahlbar. Im Iran gibt es in der Qualität auch noch gar nicht. Von dem her ist die ganze Werbung eigentlich gemalt, bisher noch zum Glück. Mhm. Und die, mit denen ich arbeite, malen keine politischen Malereien.
Mhm. Also das hat auch keine religiöse Malerei.
Nein.
Und die Arbeit hier mit den Köpfen, das ist ja anscheinend eine Art Model oder eine Frau aus der Schweiz, die...
Ja, ist kein Model, ist einfach ein Bild, was ich gemacht habe, ein Porträt von einer jungen Frau, ja.
Ja.
Ja, aus der Schweiz.
Ja. Warum muss das dann noch von iranischen Malern gemalt werden? Also... Deine Mutter.
Ja, ganz kurz was fragen.
Ja.
Die Mama.
Also mich interessiert das halt einfach, es ist schon sehr, sehr eindrücklich, also dieser schwarze Raum mit den Blumenmustern oben. Wie steht es so im Verhältnis? Soll es einfach so ein schönes, so einen sehr schönen Eindruck hinterlassen, dass man diesen Kopf anschaut oder was hat das?
Ich glaube, ich arbeite auch sonst eher so, also ich bin nicht diejenige, die gerne hässliche Bilder macht. Also meine Arbeit kann man auch meinen älteren Arbeiten irgendwie noch anmängeln oder wie auch immer kritisieren, dass meistens sehr schöne Bilder sind. Aber das ist ja auch, also ich versuche dann auch extrem mit der Oberfläche zu arbeiten, um das dann halt irgendwie auch nicht... Ich habe dieses Gefühl, dass die Oberfläche und die Oberflächlichkeit in meiner Arbeit sich trotzdem immer sehr in den Mittelpunkt stellt. Also mir geht es nämlich darum, dass man einfach reinkommt und es ist schön und dann geht man. Also ich glaube persönlich, wenn man in den Raum kommt, dann gibt es so viele, also in diesen Köpfen, seien sie jetzt von diesen Plakatmalern gemalt oder Fotografien oder es erinnert an ein Model oder an was auch immer. Oder durch diese Wiederholung oder dass es dunkel ist, dass es auch ein Videoraum sein könnte, dass auf der Wand gemalt ist, dass es ein Fresko sein könnte. Oder wir sind ja überhaupt auch hier in Venedig. also ich finde, es gibt so viele Bezüge, dass ich eben die Frage interessant finde, wie kommt man in den Raum oder kommt der Zuschauer in den Raum und dann fragt man sich, ja, was sehe ich da oder welche Bezüge kann ich herstellen oder wie kann ich ein Bild lesen oder wie tue ich ein Bild lesen.
Ja, und es soll ja hier der neue Diktatur geben, also die das beobachtet, das betrachtet sozusagen.
Also ich glaube nicht, dass es neu ist.
Nicht unbedingt, nur
nee, es wird jetzt thematisiert, oder?
Thematisiert im Sinne von, der Zuschauer kommt da rein, also der Betrachter, und macht sich tatsächlich sein eigenes Bild, so als gäbe es gar nicht mehr tatsächlich das Fresko, das eine Bedeutung hat. Möglicherweise.
Ich weiß es nicht, habt ihr vielleicht besser nachgelesen, was wie der Bonami zu dem Titel gekommen ist. Aber im Grunde ist es was für mich, wo ich eingeladen wurde, ich habe mich sehr gefreut über diesen Titel von dieser Ausstellung, weil wie man Bilder liest und was man mit Bildern macht und wie sehr man irgendwie einen persönlichen Bezug aufbaut zu, was man nachher drüber sagt, was man davon versteht.
Ja,
und
jetzt
so weiter.
Das müssen wir das Thema, Interview doch nochmal unterbrechen, aber wir haben jetzt das Interview mit Francesco Bonami. One moment. Hallo?
Yes?
Ja, also, hallo Francesco. Yeah, now, after 1 month, now the organization is done, and what would you say are the most interesting parts of the show now after the show is really done? What is most corresponding to your concept, Delay and Revolution and Dreams and Conflicts?
Well, I think that the entire show is what we were planning to do. I'm very surprised that, of course, we could make it better if we had more time and more money, but I think that as a whole, I think the show came out almost 90% exactly as we were thinking. I mean, each curator did the show that they had in mind.
Yeah.
And I think that we were all quite satisfied in spite of the criticism, you know.
Yeah. And what would you say? What changed during the development stage of the process of making
the show? Come, you know, it was a different part of the show, different let's say temperature. You have a show like Oan Ru or Zone of Urgency or Utopia Station that are different interpretation of an art exhibition. They're more kind of work on progress.
Yeah.
And I think that especially in Utopia Station, this work on progress is going on. They still have performance, they still have events, and yeah, I think that it is working very well. I was very surprised that particularly the younger generation of viewers are enjoying it.
Ah, yeah.
That's part of the Arsenale, and while the my generation of colleague and art critics, they seem quite disturbed by the way we conceived the entire Biennale.
Yeah. Ah, yeah, okay. Now, Barak, he's our dictator today in the show, and he will ask you a question.
Yeah, I have a question for you. Hello.
Hello, hi.
Concerning your role in the big complex of this huge exhibition, like assuming that the national pavilions, because they have to send representatives to their pavilions, are more mainstream.
Yeah.
Do you find your role as a curator to be more subservive? Subversive.
Subversive.
Like, yeah.
Well, I think I was the director of the Biennale and one of the curators of the show, and I had to, from the very beginning, I decided that the show that the other curators were organizing were their own shows, and I was, besides from an organizational point of view, I was not going to interfere with any of their decisions. And I think, I don't know if you can call this subversive, I think yes, it's in a way it's definitely something that I don't think anybody else did before, to really build a large event like a Biennale, which I wouldn't call an exhibition,
like a conglomerate.
What do you say?
It's kind of a conglomerate one stage before it's crystallized.
Conglomerate.
Yeah, it's more a container of plurimous ideas, you know.
Mm.
And how to this big complex, how do you find the painting exhibition comes in?
Well, the painting exhibition was something we want to, first of all, connect one of the major museums of the city with the Biennale again, and it's the 50th anniversary, and I think that I took the beginning of a particularly disconcerting moment in the history of the Biennale when Robert Rauschenberg won the prize as painter, and at that time he created a big scandal, nothing compared with what happened after, but at that moment really the European scene was really upset that Rauschenberg got the prize, and also kind of changed a little bit the attitude toward painting. So I thought that it was a way to look at a painting in this moment, which also was a little bit on my behalf a little bit polemic, because you know there was all this these people claiming that there was not going to be painting in the Biennale, and I tried to create an exhibition that was my point of view on painting, starting from an historical point of view, and that's what it came out. I mean, a lot of people criticized that one also, you know.
Mm-hmm. And I want to refer to your text of the exhibition. You start with the Martin Luther King and you continue with discrimination. You think like discrimination is kind of an attitude today, that every country or every community or every group of people are trying to approach themselves as being discriminated?
Well, I think that definitely you can see constantly on different levels there is this desire to be more open, to be more inclusive, but at the end this inclusiveness is more related to economics, and when inclusiveness is involving also accepting other identities within a given identity, I think it creates a lot of resistance, which I call, you know, discriminating resistance, definitely.
But I know you were kind of traveling in the world, like before the exhibition, and you met people living in their places, so to say. Did you feel this kind of feeling from these places that you visit, that they feel discriminated concerning the global scene, global art scene, and so on?
Oh yeah, you have this feeling all the time. I mean, there is this idea that, you know, that people build the exhibition by exclusion, not by inclusion, and I think that it's definitely always there. You know, there is this sense that there are centers and there are periphery still, and people that live in the periphery are still feeling that there is a sense of discrimination, which in part is true, which in part is also a little bit a sense of self-pitying. You know,
While we're on the subject of discrimination and people being on the borders of the exhibition, there was a piece in the entry of the exhibition which I heard you thought should be a little bit altered. There was something visually or aesthetically displeasing to you, and you took on perhaps more of a dictatorship sort of position, asking an artist to change part of the piece. Yeah, the Schlingsief piece. In the front of the entrance of the
That was an artist that was in a Utopia station. He has a quite big visibility in Utopia station, and he asked could be in the front of also in the garden, and for me it was no problem that it was in the garden, but at that point it was not anymore under the jurisdiction of their curators, but it was coming into a common ground.
So did you feel as though it was sort of treading on your territory, so to speak?
No. I just looked at the thing, and I wanted it was not displeasing for me the thing. I think it was was presented to me in a more radical way of like this column with people standing on top, and which was quite a radical act. And then when I saw the piece, it was constructed like a beach lookers, you know.
Yeah, I heard you ask them to remove the umbrellas. Is that true?
It looks when I saw it, it was a ridiculous thing. It was like, you know.
But I'm not. As an artist myself, I wonder what the position is for someone to say that's ridiculous. Is that really something that you could say?
Because they changed it.
He changed it after you told him that you thought it looked ridiculous.
Yeah.
Is that right?
Yeah, he changed it after that. I mean, it was not. I didn't tell him that he has to change it. I say that like that, it was not acceptable because it was. a parody, and I don't think his intention were a parody, and in fact he has to change it.
Yeah.
And in fact now it looks much better, I think.
Okay. Yeah, I saw it on the internet, and it had the umbrellas. I don't know, because Schlingensief is making theater, and there's a question how to integrate really different kinds of aesthetics into this Biennale.
Well, I didn't want to include it into the aesthetic. I didn't want that was a something that that was, if you would have done it in the Utopia Station, he could have done whatever he wanted, you know.
Yeah.
That he had to have a discussion with me. I didn't impose any of my decision. I just told him that, you know, it was presented to me as something, and the arrival was something else.
Yeah.
You know, so it's.
Yeah.
If they would have say, we want that. This is the piece with the umbrella and the beach chairs. I would have say, maybe not. That's not going to work. Like you know, like when you're a curator and in the exhibition that I curated, you think about works that make sense in the context, and you decide if the work make context. Sense or not.
Yeah, Barak would like to say something about that.
I want to finish this subject. I want to ask something, like my last question, and this is about more to deal models. Is the Biennale in the end, you said like 90% of what you accepted, but if you kind of were free to do whatever you like, would the Biennale would be like this? Like, this is your model, your proposal, how the Biennale should be in 2003?
Today, now, you mean?
Yeah, this is like what you gave us. This is like your absolute utopic model that you would like to propose us as how an exhibition.
Yeah,
Biennale
it wouldn't be any different. I mean, this is the show that I think was good for these times, and I think that I would do it exactly from the beginning the same, including changing the umbrella.
Yeah, but we heard you didn't like the cast from the Autobahn from Thomas Bayerle too. So did
no,
you make really more decisions or to
That's absolutely not. Thomas Bayerle was looking at them, and we were with Daniel Biermann and Thomas Bayerle there.
Yeah.
And other people. Even Thomas Bayerle was wondering if there were too many cars in his motor. Autobahn. I didn't say that.
Okay.
I didn't ask him to remove those. We all together we are saying maybe there are too many cars. You know.
I'm sorry. I was there, Mr. Bonomi. I heard you. I heard you ask him. Tell him that they were stupid and that he should remove them.
Really?
No, I didn't say that. I say that too many were stupid, but he agreed with me. I mean, he didn't remove them, by the way.
But he didn't remove. Okay, but the question
is... That was my comment. I mean, an artist is free to do whatever they want. It's my freedom to say what I think.
Yeah.
I didn't tell him to take
but
away the piece.
What is the freedom of art?
Huh?
What is the freedom of art?
Whatever they want to do. It's my freedom to say... something it looks stupid. I mean,
okay, and the artist.
I mean, if someone want to do something purposely stupid, maybe sometimes you don't. You know,
uh-huh.
A lot of people tell me what I have to do, so I don't see why I cannot tell people what I think. You know.
Yeah. So this time the Biennale, it has the title "The Dictatorship of the Few," and you are writing or saying it's not a blockbuster like the Documenta 11, and so. But the next time, I think for us it would be interesting to make a kind of making of the next blockbuster, because you have pretty more 348 artists, and the Documenta 11 they had only 120 artists. So the question is it possible for people making research in the making of such an exhibition? Would you say this is possible?
It's possible because it's not that there are 318 artists under one single
concept.
There were different beginnings and different ends, and I think that you can go and see one show at a time, which is Max, beside the Utopia Station, that and Owen Drew, that are that kind of a curatorial effort that they do. And they proceed in that dimension. There are other shows that there are 20, 40, 30 artists And if you can look at them, you can see a story complete there. You know, you go to Gilan Tower, and you can see a complete exhibition there, and you can criticize it or not. But, I mean, I think that is divided in this section, in these shows. It gives an opportunity to research some subjects more in depth than if they are 120, but that they start from one end and end at the end, you know?
Yeah. Okay.
I mean, you have to...
Yeah.
If you want to give, you know, if you want, he has to analyze and make a research of a 120, 150 artist exhibition. You really have to have a good memory to remember how all these links are connected from the first artist you see to the last one. And I think that's very difficult.
Yeah, maybe this is only possible at the time before the exhibition will be open, maybe, to be part in... And this kind of decisions.
Yeah, or maybe after. I mean, you can come.
Okay. So the last question is: what are your plans? Would you tell us what are your plans, personal plans for the future?
Right now, I have none.
Really? Yeah, but you have. You're in Chicago. What are you doing there?
I am working in a museum in Chicago, and that's where I.
What you will do? Yeah. The next times, because here's a project recycling the future. So maybe the Biennale recycled your future. Maybe
I don't think so. It doesn't look like.
Okay, yeah. Thank you very much for the interview.
I
think we will have now the next interview with Hans Ulrich and Dora Stiefelmeier and so. And yeah. Okay. Thank you very much.
Thank you. Bye.
See you. Bye.
It's funny what is going on.
Oh, it's
great, but it's also shifting. It shifts.
Yeah.
As we install things, shift.
Yeah. Okay. And
are you taping this?
Yeah.
I just said that too.
Okay. Okay. I didn't ask.
We have free.
I don't know. I'm free too.
Do you need any help? Yeah, and we're gonna go. We're gonna go have some lunch.
Oh.
But we need to we'll talk. Lunch. Lunch, that's 2 o'clock.
Doing things like that, so. And even in the future now, so
yeah.
Maybe.
Because it's a really young art school.
Yeah.
It's 4 months old.
Uh huh.
Yeah, I heard this today.
Oh, but I have an older one then.
Yeah.
Because there have been an art school here since many years back, so.
Yeah?
Yeah.
Oh, yeah. Okay.
But this is a new one, yeah.
Hmm.
Yeah.
I think
then
its teachers are like Olafur Eliasson.
Yeah. Kai Michael Hausmann.
Modewellen, denn wird
es
dieses Jahr
die
Fragen zu stellen.
Also,
Modewellen, denn wird es dieses Jahr sind die Collagen, so ist nächstes Jahr sind. Oder Wiederholung, oder Groß, Größe, oder Raum. Das heißt, der Eindruck, der entsteht in dem Raum,
jetzt.
Das Dunkle, oder ja, ist es eine H&M-Werbung, oder sind es irgendwie, kann es eine Madonna sein? Also irgendwie, mich interessiert schon, wie man, ja, eben, ich mache ja auch nicht
also,
intuitiv,
egal.
Also ich mache meine Arbeit nicht intuitiv, ich versuche immer sehr klar zu sein, wie man sie lesen könnte, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie es der Betrachter dann tatsächlich liest, und von dem her finde ich es eigentlich schon noch einen spannenden Überbegriff jetzt für so eine Ausstellung.
Yeah.
Ja.
Okay. Gibt es da auch jetzt biografische Bezüge, also zu der Art und Weise, also gibt es biografische Bezüge zu der Art und Weise, jetzt auch mit den iranischen, die zu beauftragen, das zu machen, also...
Also du meinst, ob ich einen iranischen Pass habe? Ja, ich habe einen iranischen Pass.
Okay, aber du bist in Deutschland aufgewachsen? Oder?
Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ja, aber ich meine, dass die Bilder gemalt sind, das ist ja wie ein Teil von der Arbeit.
Ja.
Wie der Raum aussieht, ist noch ein Teil von der Arbeit. Dass die Bilder fotografiert sind, ist noch ein Teil von der Arbeit. Und wer auf dem Bild ist, ist auch ein Teil von der Arbeit. Also ich finde dann, die biografischen Bezüge kann man sich ja dann je nachdem auslegen. Also kannst du dir ja vorstellen,
genau,
ich habe in Deutschland studiert, ich habe in der Schweiz Fotografie studiert. Natürlich gibt es biografische Bezüge, also ja.
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 Okay, aber was wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben gestern war, es gibt auch eine Projektion, oder?
Nein, das nebenan ist die Arbeit von einem anderen.
Ah, okay. Also das heißt wirklich nur der schwarze Raum mit den Porträts?
Genau.
Mit den Gemalten?
Ja.
Okay. Gut. Also dann würde ich erstmal sagen, also biografische Bezüge meine ich eher über den Migrationszusammenhang, dass man sich so ein Stück Heimat vielleicht hierher holt.
auch an einen Ort, der keine Heimat ist?
Also ich finde es absolut faszinierend. Ich weiß eben nicht. Ich finde es total faszinierend, wie Journalismus funktioniert irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich werde immer diese Frage gefragt. Ich habe jetzt gerade einen Text nachgelesen, wo man mir eben in... Ich werde immer gefragt, bin ich jetzt im Osten zu Hause, im Westen zu Hause? Was beeinflusst mich? Ich sei, sobald zwei Köpfe in meiner Arbeit vorkommen, dann bin ich auf der Suche nach meiner Identität. Sobald die Haare schwarz sind, dann bin ich das. Sobald sie blond sind, dann ist es irgendwie quasi mein Penisneid, dass ich blond sein will. Und du fragst jetzt auch, ob ich jetzt meine Heimat nach Venedig hole. Nein, aber ich mache irgendwie einfach
nicht mal. Diaspora ist vielleicht schon ein Thema.
Ja, für euch, also für die, die sich fragen, wie wahrscheinlich Diaspora funktioniert. Also ich habe, wie sich für mich Heimat definiert.
Ja, okay. In Italien, gerade hier in Venedig, wird es doch wirklich auch wunderbare Wandmaler geben, die das auch umsetzen können. Und jetzt... Das können ja auch Italiener darum malen.
Nein, so nicht. Also diese Malerei hat sehr was Spezielles. Das ist eine sehr trockene, kühle, technische Art von Produktion, die in ihrer Emotionslosigkeit mich auch interessiert innerhalb von unserem Kunstspektrum, obwohl es extrem perfekte Malereien sind. Diese Maler, die das machen, haben auch keine Künstlerallüren, sie sind wirklich Handwerker. Yeah. Die finden auch meinen Entwurf scheiße, aber machen es genauso, wie ich es will. Yeah. Und das ist das, was mich interessiert, neben anderer Malerei, die auf Leinwand oder was auch immer. Also das ist auch die Nähe, die ich zur Fotografie sehe. Also irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen Duktus sehen wollte von, ich habe auch mit Theatermalern versucht, das jetzt nicht gerade...
So, hallo, Dora Stiefelmeier. Ja, interessieren tut uns jetzt, also wir haben jetzt schon verschiedene Sachen über die Biennale gehört, auch
ja,
von...
Ja, tut mir leid, dass ich das nicht hören kann, aus Rom kann ich an eurer Sendung nicht teilnehmen, aber sie werden es mir wohl sagen.
Genau, und da wäre jetzt die Frage, weil jetzt gar nicht klar ist, ob wir noch mit Hans Ulrich Obrist sprechen werden. Wie war denn genau die Situation dann in dem Moment, wo das Radio, Seruntia Radio, Radio Arte Mobile, als es angefangen hat, dann auf der Biennale.
Ach, es war eine sehr schöne Koinzidenz, würde ich sagen. Es hat uns sehr gefreut, am Utopia-Projekt mitzumachen, weil wir sind ja mit dem Hans-Ulrich Obrist, mit der Nelly, mit der Molly Nesbitt und mit dem Tiravanija ein bisschen auf derselben Wellenlänge. Wir betrachten ja unser Radioprojekt, es handelt sich um ein Radio-Internet und der Name ist radioartemobile.it. Ja. Wir betrachten das nicht als ein Informationsmittel, sondern eigentlich als einen Raum, den Künstler bewohnen und beleben können. Und dann haben wir in diesem Radio, haben wir dann eben Soundprojects, wir haben Interviews, wir haben Gespräche mit zwischen Künstlern und mit Künstlern. Und wir betrachten das in irgendeiner Weise als eine Sozialskulptur, genauso wie die drei Kuratoren von Utopia Station eigentlich ihre Station betrachten, nicht?
Ja.
Wir haben auch nach der Eröffnung weitere Sendungen gemacht und werden das während der ganzen Biennale ab und zu wieder tun.
Ja.
Und wir würden das eigentlich gerne immer tun, aber können wir uns nicht leisten. Aber wir hatten auch sehr viel schönes Echo und viele Antworten auf, was wir gemacht haben. Und deshalb, ich kann sagen, wir sind schon sehr glücklich mit der Sache.
Ja, genau. Ich konnte das auch dann im Internet verfolgen. Also Radio Arte Mobile ist tatsächlich nur im Internet auch dann zu hören.
Genau, via Computer. Wir haben auch noch ein neues Projekt, wenn ich das noch schnell sagen darf. Das heißt Ram Cities und das haben wir gestartet vor 2 Tagen und es verbindet Künstler auf der ganzen Welt, die in Städten Projekte haben, weil wir denken eben, dass der Künstler mal vom Bild runterkam und dann aus dem Atelier rauskam und auch zum Teil aus dem Museum rauskommt und die Städte als Arbeitsplatz betrachtet, ist sehr interessant und wir hatten da Künstler aus der ganzen Welt via Telefon in unserer Sendung, das ging von Vancouver über New York nach Havana, Paris, London, Mailand, Tirana und so weiter und es waren 2 Stunden Sendungen und wir haben uns alle eigentlich ein bisschen näher gefühlt, nicht? Das ist auch der Sinn ein bisschen, dass wir dann Netz kreieren.
Ah, ja, so fühlen wir uns heute auch so ein bisschen, weil gerade Rom, davor Chicago und Schweiz.
Ja, ich wünsche euch noch
vielleicht noch eine ganz kurze, Frage.
Ja.
Und zwar, wie die Utopia Station, da waren ja tatsächlich dann auch 80 bis 100 Künstler. Und war das denn, hat sich denn da auch was von, also diese Art von Utopie vielleicht realisiert, wie 80, also wie Künstler, die auf der ganzen Welt aus Städten heraus dann mit bei einem Radio mitwirken können? Gibt es da so eine Form von gemeinschaftlichem Gedanken?
Das gibt es schon. Ich meine, der Sinn vom Netzwerk ist ja, dass man so einen Multiplikationskoeffizient gründet und dass dann wirklich die Projekte sich gegenseitig anstecken, auf gute Weise meine ich.
Ja.
Und dass da wirklich ein Gedankenaustausch zustande kommt. Und ich muss sagen, das hat sich doch schon sehr bestätigt, die ganze Sache.
Ah, ja. Aber das war nur eine Botschaft da,
ja,
im Utopia Station. Ihr habt hier da nur eine Botschaft im Utopia Station.
Eine Botschaft? Also ein Tisch, der, das war ja von Franz West.
Ah ja, wir haben eine Poststation, Broadcast-Poststation, und das wurde gemacht von Franz West und das steht immer noch da und das brauchen wir jedes Mal, wenn wir wieder hingehen.
Ah,
aber das steht dauernd da und es ist eine Art Zelt und unten sind die Tische und die Stühle vom West, die man ja auch gut erkennen kann.
Ja. Yeah.
Und das hängt uns schon dran, dass man bei unserem Radio sieht, dass es von der Kunst kommt und für die Kunst da ist.
Ja, und
deshalb sagen wir jedes Mal einen Künstler. Wir hatten ja schon zuvor ein Projekt, da war die Radiostation in einem Auto. Und dieses Projekt war dann künstlerisch ausgestaltet vom italienischen Künstler Federico Fusi.
Ja.
Und wir wollen schon, dass das Radio kunstspezifisch ist.
Ja.
Aber eben nicht die Information, sondern Kunstraum.
Ja. Und wann seid ihr das nächste Mal dann in Venedig? Also
ich denke wieder im September. Ich kann das Datum noch nicht sagen, aber wir geben das immer dann via E-Flux an die Leute.
Durch wann?
Aber wir hatten tausende von Zuhörern schon von Venedig, weil alles, was wir direkt senden, kommt nachher in unser Archiv und da dürfen gerne auch eure Zuhörer sich das mal anhören und angucken. Eben www.radioartemobile, ist ein Wort, .it. Und da kann man alles schon sehen, was in Venedig vor sich ging.
Ja. Okay.
Ja.
Und was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, Janus, also diese Zeitschrift, da waren ja dann tatsächlich auch...
Ja, das war eine Collaboration, Felicia. Janus, mit den Leuten hatten wir schon viel Kontakt, vor allem mit dem Jan Faber, der Künstler, mit dem wir oft gearbeitet haben.
Ja.
Und wir haben dann einfach entschieden, dass wir den Janus irgendwie zu Radio Artemobile einladen.
Ja.
Und dass sie jeden Tag eine halbe Stunde Sendung machen dürfen, total frei. Das haben die selbst gemacht.
Ja.
Und wir werden in einer der nächsten Janus-Nummern dann auch Gastfreundschaft finden und als Radio Artemobile dabei sein.
Okay.
Das ist ein gegenseitiger Austausch.
Wunderbar.
Ja, war schön, euch zu hören.
Ja, genau. Dann vielen Dank für das Interview. Bis bald. Ciao. Also, bevor wir jetzt gleich die Stücke also von Utopia Zerutia Radio spielen, dann spiele ich jetzt das Ende von dem Interview mit Shirana.
Nähe, die ich zur Fotografie sehe, also irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen Duktus sehen wollte von, ich habe auch mit Theatermalern versucht, also jetzt nicht gerade Italienischen, aber Schweizern, in Deutschland auch, weil letztes Jahr auch ein deutscher Maler da, der den beiden helfen wollte. Das ist eine komplett andere Arbeitsweise. Und ist auch eine ganz andere Ausstrahlung, dieses Bild. Das Bild ist für mich extrem nah. Auch also an einer Fotografie oder an einer Werbung oder halt eben an dieses religiöse Ding, was du meinst, oder an Propaganda oder an die Waschmaschine, die in Teheran. Also auch es ist, ja, oder halt meinetwegen an Tintoretto, der da irgendwie jetzt da auch. Ja.
Okay, das finde ich eigentlich auch spannend, also diese Arbeitsweisen, dass man die tatsächlich auch thematisiert.
Ja, und für mich ist natürlich.
Der Betrachter, der dann hier reinkommt, wird aber nicht mehr mitkriegen, dass hier zwei iranische Maler das umgesetzt haben. Also das ist ja nur Zufall, dass wir das jetzt wissen, oder?
Ja, das ist Zufall. Nein, wahrscheinlich steht es auch irgendwo auf irgendeiner Wand oder in irgendeinem Katalog steht es auch. aber eben, dann fragt sich ja der Betrachter, was sehe ich hier? Und das ist schön, wenn er sich fragt.
Ja, okay. Danke.
Matthew Barney fragt man ja auch nicht, welchen Bezug diese Tische mit USA haben. Man könnte ja irgendwie fragen, ob er jetzt eine total brutale Kindheit hatte oder irgendwie völlig verwirrt ist, oder ich weiß doch auch nicht. Ich habe das Gefühl, sobald man einen ausländischen Pass hat oder fernausländischen Pass oder einen exotischen Pass, dann kommt man im Journalismus da wenig drum herum oder so diese Fragen zu stellen.
Also
Modewellen, dann wird es dieses Jahr sind die Collagen so, das nächste Jahr sind sie so. Es ist absolut, ja. Also man kann es
ja, tatsächlich halt
mit einer H&M-Kampagne vergleichen.
Ja, das müsste man tatsächlich mehr dokumentieren möglicherweise, wenn das... Das würde ich ja auch als Arbeit interessant finden, wenn man das dokumentiert, welche Modewellen es in der Plakatmalerei dann zum Beispiel im Iran gibt. Also weil man sieht immer nur diese riesigen, in den Medien selbst, immer nur diese riesigen Köpfe der religiösen Führer hauptsächlich und nicht, was sozusagen noch an Arbeiten dort gemacht
wird. Es ist wahnsinnig, also es ist total interessant. Also ich schaue es mir ja seit vielen Jahren an. Und die Buße sind ja auch, bemalt. Es ist alles eine wahnsinnige Kultur dort, irgendwie ist es wahr, die Busstationen sind bemalt, dann gibt es natürlich eben diese politischen Köpfe, sind wieder das eine, aber dann halt eben, dann geht aber diese politische Propaganda auch so weit in Form von einem Schriftzug gesprayt auf dem Berg, also es gibt so viele Variationen davon und wenn man da jetzt eine Arbeit drüber, es wäre ja mehr dann eine untersuchende Arbeit oder so.
Ja.
Es wäre schön, wenn es jemand machen würde. Ich habe es eigentlich immer nur so lückenhaft gemacht, persönlich. Mhm. Aber eben, das ist wie ein Teil von den Sachen, die mich jetzt beeinflussen. Und ich kann natürlich irgendwie auch nicht sagen, wenn die beiden das hier malen, dass es nicht jetzt mit dem Iran weniger zu tun hätte als mit Venedig oder so. Aber es ist ja auch nicht, es wird dann immer trotzdem immer so wieder so wegtransportiert von dem Ort, wo ich lebe und wo das auch entsteht und wo ich auch so Schlüsselreize finde und irgendwie, ich meine, mich hat auch Venedig sehr dazu, mich hat hauptsächlich Venedig dazu inspiriert, diese Arbeit hier so zu machen. Diesen Raum auszumalen, das ist das erste Mal, dass ich keine Fotografie zeige, das ist das erste Mal, dass der Raum so ausgemalt ist. Ah. Ich werde es auch nicht nochmal machen, also ich wollte jetzt mit der Malerei mal einmal so weit gehen und dann,
ja, und dann
in der nächsten Ausstellung wieder Fotografie nehmen.
Das heißt, Venedig jetzt aus der...
Ja, also einfach was du anschaust, was es ja an Malereien, an Originalmalereien gibt, die dann irgendwie auch noch an dem Gebrauchsort, also in den Kirchen, man muss ja nicht in die großen Kirchen gehen zum Wahnsinn, wenn wir Malereien sehen.
Ja. Ja, klar.
Und die Lilie also, wird man auch noch das ein oder andere Mal in Venedig antreffen, in der einen oder anderen Kirche.
Ja, das ist eigentlich interessant, dass die Orte sich tatsächlich annähern können in der Malerei. Mhm. Also das wäre sozusagen ein anderer Aspekt, als sich einen Teil der Heimat hier hierher zu holen.
Ja, vielen Dank.
Kai-Michael Hausfrau, Leibecken. What's going on here? You made this book about from Thomas More, Utopia, here in Venice, June 2003, and now you are shreddering.
Yes, we printed up 3,000 copies of Thomas More's Utopia.
Yeah.
And then we are shredding down the whole edition and making paper pulp.
Yeah.
And then we are making new paper out of the book.
But new paper means you cannot read.
No, of course not. Yeah. So we are just shredding down the whole total book, you know.
Uh-huh.
But we're still, I mean, you can see some small sentences and words and everything in the paper, so the new paper sheets.
Okay, is this already finished?
No,
we have
started. We have many books left to do. So.
Okay, this means you will work the next days here. with your those things. Yeah. And what's going on here? Is this kind of work for
We have a sort of workstation here. We have a shredding machine and we are taking down, tearing down the books with this shredding machine. And then we are putting the stuff in a big tub.
Yeah.
And pouring water into it and mixing it.
Okay.
And then you have this paper pulp. And then we are using a hand form, paper form, and forming the new paper. So and now we should put up this string and between the trees here and put it for drying up in the air.
So, you know, it's like something in, I don't know, in Chinese or somewhere. I think this kind of paper production is in Asiatic.
Yeah, it's fundamental paper production, so really.
Yeah.
Yeah.
So you would say the way you work with material, this is more utopian than reading a book about utopia, maybe?
No, but maybe giving people a chance to own this paper that is made of this old Thomas More's Utopia book.
Yeah.
I mean, maybe they can use the sheets of paper that we are producing, and maybe someone can write a new Utopia on it. So it's possible to be used afterwards when it's dry and nicely ready, so people can write on it or whatever.
Yeah,
it's possible to use. So.
Yeah, and how would you say?
Ja, okay, das war jetzt mal Karl Michael Haushofen live. Al Green. Okay, wir wollten jetzt nochmal uns darüber unterhalten. Ja, warum fahrt ihr jedes Jahr wieder auf die Biennale? Marak, Diktator, say what?
Ja, ich denke, das ist so eine Art Pilgrim. In Islam, jede Person, der nach Mekka oder Medina fährt, bekommt einen Titel, Teil seines Namens, und er heißt so Hajj. Und alle wissen, dass der dort schon war. Und ich denke, wir wollen auch so unbedingt auch so Hajj sein und so Teil dieses großen Theaterstück sozusagen sein. Das Problem, wenn wir dahin bleiben, wir sind einfach so ein Teil von einem großen Stück. Wir können nicht alles bekommen. Wir einfach so hören eine Geschichte, dass alles, dass andere Leute uns erzählen. Und am Endeffekt, wir sind nur Teil da. Wir sind nicht unbedingt da.
Aber ich glaube, dass Leute haben dieses so Gefühl, so eine große Erfüllung, wenn man diese Pilgrimreise macht. Aber gehst du dann nach Hause mit demselben Gefühl? Also wenn du nach Hause fährst von der Biennale, hast du auch dieses Gefühl, als du irgendwas Wahnsinniges erlebt hast? Oder glaubst du, das ist eigentlich der Grund, weil wir da hingehen, nicht, dass wir wirklich damit nach Hause kommen?
Because of the life atmosphere.
Ich meine, letztes Mal bin ich mit viel Schweiß zurückgekommen, aber das ist ein Witz gemeint, aber am Ende, wir fahren zurück mit ein oder zwei Kunstarbeiten, das wir gut gefunden haben. Oder so eine kleine Erinnerung vom Leute, das wir dort getroffen haben.
Und womit bist du dieses Mal nach Hause gefahren?
Schon mit so ein paar Arbeiten, das ich gut gefunden habe. Und
welchen Arbeiten?
Zum Beispiel die Arbeit von André Salah in der Utopia Station über der Bürgermeister, der seine Stadt färbt. Das war wie eine große Märchen, dieser Film. Und hat mich ganz gut beeindruckt.
Ja, dieses Hundegebell von Boltanski war. Habt ihr das gehört?
Ja, immer wieder.
Ja.
Die ganze Zeit.
Das fand ich auch sehr gut. Er meinte, als er das angemacht hat, das Hundegebell, der Garten war schön. Jetzt ist er es nicht mehr. Und das stimmte, glaube ich.
Aber ich fand das irgendwie so mehr, es ist auch so wie Hunde über alles drauf pinkeln. Ich fand die Arbeit auch so ein bisschen ähnlich, dass er dann total präsent war. So durch diese Geräusche, die man überall hört. Und man guckt auch nach. Ich meine, wenn man sowas hört, dann schaut man links und rechts, dass kein Hund drauf rennt und ihn beißt oder so.
Das ist auch eine Frage, mit was kommen wir zurück? Vielleicht achten wir über Sachen, die wir schon kennen oder Künstler, die wir schon kennen oder Kroaten oder Länder, dass wir fühlen so irgendwie eine so Beziehung in ihre Pavillon. In welche Pavillon wir überhaupt gehen? Diese kleine Entscheidung oder diese kleine Erinnerung ist total subjektiv und vielleicht hat es zu tun mit unserer Vergangenheit und nicht um unsere Gegenwart, dass wir die Frage ist, wie offen wir sind, so an neue Sachen zu schauen. Und
ja, aber neue Sachen ist, glaube ich, auch problematisch, weil natürlich auch auf eine Biennale Sachen kommen, die nicht neu sind, sondern um auf eine Biennale zu kommen, muss ja schon etwas etabliert sein. Das heißt, ich glaube, warum dieses Pilgern oder so ist, ist natürlich auch, weil das eben diesen Event-Charakter hat und selbst wenn man Sachen schlecht findet, dann war man wenigstens da und kann drüber reden. Also es ist echt ein bisschen so wie Olympiade, so dabei sein ist alles und Hauptsache als Betrachter. Und das ist natürlich bei allen so großen Kunstveranstaltungen so, aber ich habe eher das Gefühl, dass bei der Biennale, so wie sie kuratiert war oder wie sie dann ausgesehen hat, dieser Event-Charakter noch so überdimensional übersteigert worden ist. Also das ist dann schon oft, jetzt eben auch bei diesem Hundegebär, so, wo dann gar nicht die einzelnen Arbeiten schlecht sind, sondern halt in der Zusammenstellung so, dass es wirklich so eine Jahrmarktsatmosphäre auch hat, also wo man noch da an einer Ecke was mitnehmen kann und da noch wohl durchgucken kann und da noch auch eine Tüte kriegt.
Ja, da war wirklich so, ja, viel mit nach Hause zu nehmen, nicht nur so im Kopf.
Ja, wie bei einer Messe,
so,
ja.
Ja, man kriegt Tasche und Bücher und...
Aber wäre das nur die Pressetage, dass die Presse kriegt so viele Geschenke?
Ja, ich glaube, es war eher für Zuschauer gedacht. Ich meine, bei Utopia Station ist, die haben auch Tüte, so... Einkaufstaschen produziert, weil sie wussten, dass die Leute viele Papiere und solche Sachen nach Hause bringen muss. Und die haben dann noch was dazu, diese Taschen gemacht, dass die Zuschauer einen Platz hat, ja, für diese ganzen Sachen. Das war dann.
Und Utopia Station hat sowieso eine große so Public Relation gemacht. Das hat angefangen hier in Frankfurt, letztes Jahr im Gasthof. Ja. Und dann diese ganze Beziehung mit E-Flux, diese Verteiler, diese New Yorker Verteiler, das. Viele Leute haben ständig so Info über Utopia Station bekommen und dann diese große Heterotopia oder so da in ihre Lage in der Arsenale. Und man wusste schon am Anfang der Arsenale, das muss bis Ende der Arsenale gehen, um Utopia Station zu besuchen.
Ja. Also, jetzt könnten wir nochmal einen kurzen Gang vom Giandini zum Arsenal machen. Und zwar bin ich da mit dem Schlingensief entlang gelaufen. Die letzten paar Minuten. Ja?
Okay.
Ja, ja. Okay.
Weil der mit den Lampen hat es zu spät gemacht. Aber unabhängig davon, also weil die Church of Fear steht ja, also die Kapelle steht ja im Arsenal, hinten in der Utopia-Station. Und dort wurden ja zu Utopia-Station auch einige Künstler eingeladen, die, wenn sie was zu Utopie machen, dann wird es eigentlich eher in den künstlerischen Arbeiten zu so einer, also...
Ja, schlimm sie. Wir haben die Baustämme und wir haben das Internet. Und das Internet, die Seite, die geht eben auch jetzt morgen frei. Und da sieht man ja dann auch die Kirche als Struktur, also zumindest erahnt man da was. Und ein paar Grundsätze der Kirche, aber keine Dogmen, also keine, sagen wir mal jetzt, Regeln. Ne?
Ja.
Aber es gibt so ein paar Elemente als Plattform und dann auch, wie man Mitglied wird, beziehungsweise wie man Diözesen gründet oder ob man eine gründet, ist ja nicht in der Hand des Einzelnen.
Ja.
Und dann kann man auch den Pfahlsitzwettbewerb dort teilweise mitverfolgen.
Ja.
Und somit sehen, auf wen man jetzt zum Beispiel per Telefon wetten will.
Wetten, wer dann dort am längsten durchhält, oder?
Genau. Welcher Pfahlsitzer einem welcher Verlierer einem am gewinnträchtigsten vorkommt. Okay. Welcher Verlierer ist der Gewinnträger?
Also Verlierer.
Win with your loser praktisch.
Ja, Verlierer in dem Sinne, dass die Leute dort sich dazu bekennen mussten, Verlierer zu sein und deshalb. Okay, sie mussten sich dazu bekennen, Verlierer zu sein. Und,
Win with your loser ist das Motto. Das heißt, die Marktwirtschaft hat ja nur noch eine Möglichkeit, Geld zu machen oder sich tatsächlich zu regenerieren, in gewisser Weise, indem sie eben auf den Verlierer als mögliches Produkt setzt. Und die These davon Bäcker oder von wem das war, zu sagen, wir sind alle kleine Brötchen, die gebacken werden wollen. Das ist natürlich auch schön, wenn man den Kunden so weit verdrehen kann, dass er dann kommt und sag mal, als Laugenstange betritt er das Geschäft und kehrt dann als geht, verlässt es wieder als Brötchen, ja? Also als nicht als Stange, sondern als Brötchen vielleicht oder als Mohnbrötchen oder vielleicht sogar als Rosinenschnecke. Das sind eben Perspektiven der Marktwirtschaft, die sie aber nicht richtig eingelöst haben, weil der Mensch dann doch im Kern irgendwas besitzt wohl, was er nicht so verformen lässt oder nicht verformen lassen will. Und ich glaube, das ist so ungefähr diese, würde ich mal sagen, es ist so der Angstextrakt. Und der wird halt auch, wenn er dann den Körper verlässt, wird er zu einer porösen Masse, die man wahrscheinlich irgendwie so gut einsetzen kann in der Politik, um damit dann eben diverse Bomben oder so zu bauen oder was auch immer. Also jedenfalls ist es eigentlich mehr so, als wie so ein...
Da sind 1000 Grillen.
Da drin?
Ja. Aha. Die werden dann, der Sound wird dann gesendet.
Ah, schön. Und dass dieser Extrakt praktisch so eine Art Koffeinersatz ist. Also so ein, das sieht zwar aus wie Beschleunigung, aber es hat nur eine kurzfristige Möglichkeit der Beschleunigung, ist nicht gesättigt tatsächlich und dann fällt das Energieniveau auch ganz schnell wieder ab. Also so ungefähr funktioniert, glaube ich, das
kapitalistische System, oder?
Ja, genau.
Über Energieniveaus.
Ja, genau. Und aber da wird eben der Verlierer jetzt getestet, da wird eben geguckt, wie kann man aus ihnen Geld machen, aber das ging eben nur durch die Angstschneise, dass man dann die Angst extrahiert, er dann auch zufrieden ist, wenn er nur mit 50 Euro oder 5 Euro im Monat zurechtkommt. Man simuliert ihm da irgendwie doch noch einen gewissen Seelenfrieden. Ja, das ist das Spiel. Das kann man im Internet sehen. Und man kann auch per Telefon über eine italienische Nummer Geld setzen. Man kann aber auch vor Ort Heiligenbildchen erwerben von jedem einzelnen. Oh, wie süß. Oh, die ersten Spitzspiele der Kinder.
Das scheint eine Frage zu haben. Ich glaube, denen ist zu heiß. Eine setzt doch los Zug zur Utopia-Station, weil die Künstler, die dort mitmachen, bekennen sich auf der einen Seite zu Utopia, aber was sie realisieren, ist eigentlich nur Arbeiten, die mit Utopia, Utopia negieren. Also leere Pappkartons in einem Regal oder Hundegebell, das einem wirklich die Stimmung vermisst, sozusagen sich dort aufzuhalten. Und Wie steht das im Verhältnis zu dem?
Also das mit den Konfessionslosen und was weiß ich, das ist alles auch teilweise falsch kolportiert und so. Es ist so, dass die, sagen wir mal hier, auch der Atheist ist ein Gläubiger, also glaubt eben an nichts angeblich oder jedenfalls nichts an ein höheres Wesen. Aber das ist eben alles nur, wie soll man sagen, ja, ein Spiel. Also das gehört halt zu guten. Es ist halt auch ein Modeartikel, das gehört dazu. So wie ich eben katholischer Modeartikel bin, so sind andere atheistischer. Aber der Utopiegedanke ist ja eben tatsächlich die Fähigkeit zu erzeugen, dass der Betrachter sich darüber klar wird, so Baudrillard-mäßig, dass er den Stern, den er betrachtet, in dem Moment, wo er ihn betrachtet, eben nicht im lebenden Zustand betrachtet, sondern der ist schon tot, der ist schon vielleicht sogar erloschen. Oder er ist abgebrannt oder brennt gerade ab. Und wenn er sich selber auf der Ebene als Utopie verstehen kann, dann ist er das Nichts von etwas, so wie Adorno sagt. Und dieser Funken von Erkenntnis, der ist einfach, finde ich, so in der Utopie, ich sehe das gar nicht als fatalistisch oder lethargisch. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass Leute Utopie dann so abtun als leeren Pappkarton vielleicht oder so. Das ist okay. für Sie vielleicht. Ich glaube, nur im Kern geht es darum, die Chance zu nutzen, die Perspektive zu verschieben in der Form, in der man nicht sagt, ja, es ist halt keine Utopie möglich. Dann bleibe ich nämlich hier auf dem Boden. Dann kann ich nur hier auf dem Boden argumentieren. Wenn ich aber sage, ich versuche mich selber als Teil der Illusion zu betrachten, also selber schon als erloschener Stern, dann bin ich eventuell in der guten Situation, A, Lust zu entwickeln, weiterzumachen, B, werde ich nicht fatalistisch, ich werde auch nicht größenwahnsinnig, sondern ich bin wahrscheinlich tatsächlich so an den ich befreie diese verklebten und verrosteten Kontaktstellen in mir, um wieder selber auf die Dinge blicken zu können und mich auch dabei nicht zu, wie soll man sagen, als Maßstab aller Dinge, sondern tatsächlich als ich setze mich auf die Säule und bin eigentlich auch schon ein erloschener Stern. Ich bin im marktwirtschaftlichen, im kapitalistischen System bin ich ein erloschener Stern, sitze auf einem Holzding rum und man kann mich als erloschener Stern betrachten, aber ich habe trotzdem da drin einen Wert. Und der kann ja nicht mehr bei dem Betrachter liegen, sondern der kann ja, durch die Definition des Betrachters kommen, sondern der kann ja nur in mir sein. Und das ist das, glaube ich, was ich als Utopie betrachte. Alle Möglichkeiten und Erweiterungsmöglichkeiten und sowas, um diese eigene, diesen Punkt in mir wiederzufinden.
Ja.
Und dann kann ich die Welt auch von außen betrachten, dann sehe ich, dass die Erde eben nur ein kleines Puzzleteilchen ist von zig anderen. Der eine wird dann traurig und depressiv, der andere...
Oh, jetzt klingelt hier grün. Was passiert denn jetzt?
Jörg. Er wartet die ganze Zeit.
So, wir sind jetzt am Ende der Sendung und müssen uns direkt verabschieden.
Ja.
Das Start läuft schon.
6 Wochen Urlaub haben wir mittlerweile hinter uns gebracht. 4 Wochen gilt es noch zu genießen. Langsam muss man sich aber überlegen, soll ich etwas lernen oder komplett auf der Frauenhaut.
Was kommt denn da jetzt?
Wie man in den Ferien richtig lernt, darüber spreche ich heute. Außerdem schwören wir uns auf den Saisonauftakt der Eintracht heute Abend ein und es gibt was Leckeres zu gewinnen im Studio. Benjamin für dich. Hi.